Wir sind der Münchner EHC. Der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschlag weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, der Eishockey-Stammtisch lädt zur Episode Nummer 176. Ich habe im Gefühl, es könnte eine lange, intensive und ausführliche Stammtisch-Sitzung werden, möchte ich fast sagen, liebe Stammtisch-Gemeinde. Und wir machen heute ganz viel anders, denn wir sind jetzt erstmal im Quartett, später sind wir im Trio. Wir stellen uns einfach mal der Reihe nach vor. Mich kennt ihr, ich bin die Labertasche, der Flo, der Egel ist auch da. Grüß dich.
Servus.
Der Sebi ist da. Servus.
Servus, Bernhard.
Und wir haben einen Basketballgast am Tisch aus aktuellem Anlass. Er hat mittlerweile auch so ein bisschen Eishockey-Herz bekommen, glaube ich. Aber er ist beim Basketball in erster Linie unterwegs. Er war schon einige Male bei uns zu Gast, weil es gab ja jetzt, also jetzt haben wir endgültig Überschneidungen, aber auf dem Weg dahin haben wir uns immer wieder ausgetauscht und heute ist er wieder da. Robert Häusel, mittlerweile beim Dein Timeout-Podcast unterwegs und ein herzliches Willkommen. Ein herzliches Willkommen auch an dich.
Servus, danke für die Einladung.
Schön, dass du wieder da bist. Wir wissen alle, es gibt einen ganz großen Elefanten im Raum, über den wir heute noch ausgiebig reden müssen. Und das ist natürlich das, was sich am vergangenen Wochenende beim EHC Red Bull München getan hat. Der Trainerwechsel von Toni Söderholm auf Max Kaltenhauser. Wir fangen aber tatsächlich mit einem anderen Thema an, weil der Robert jetzt gerade hier bei uns am Tisch sitzt, aber schon eine nächste Verabredung hat. Der hüpft dann weiter und zwar zu den Kollegen von Dein. Deswegen fangen wir andersrum an. Wir haben viel zu diskutieren. Und bevor das Stühlerücken angefangen hat beim EHC Red Bull München, gab es ja den ersten Umbau von Eishockey auf Basketball im SAP-Garden. Bevor wir in den detailliert reingehen, sorgt gleich für Lache. Lieber Robert, wie waren denn so deine ersten Eindrücke vom Garten?
Darf ich da mal dazwischen grätschen? Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber Stühle rücken zum missglückten Umbau, die Überleitung war. Ja, sehr gut. Wirklich schön. Da hatte Stühle rücken.
Ja, war quasi eine Steilvorlage. Anderswo. Steilvorlage zu dem, was da offenbar von Mittwoch auf Donnerstag in der Nacht passiert ist zur Eröffnung. Ich muss persönlich sagen, ich war tatsächlich das allererste Mal im SAP-Garten. Ich war nie auf der Baustelle, in der Baustelle. Ich war auch nie in diesem Experience Center. Ich habe quasi an diesem Donnerstag, als die Bayern gegen Real Madrid eröffnet haben, zum ersten Mal die Halle betreten und daher war ich relativ unbedarft, als ich da reinmarschiert bin. Wusste auch zunächst mal gar nicht, wohin und wieso und was da so los ist. War dann aber doch relativ beeindruckt, ob der Dimension dieser neuen Halle.
Bayern gegen Real Madrid, über das Sportliche brauchen wir hier an dieser Stelle nicht reden, denn es kam dann etwas. Ich glaube, wann war Tip-Off? 20.45 Uhr, Robert?
Genau, ja. 20.45 Uhr.
Und die Magenta Sportübertragung hat einen Tick früher angefangen. Sogar gehabt. Aber um 20 Uhr flatterte eine Pressemitteilung des FC Bayern Basketball rein. Etwas ungewöhnlich. Und die wurde natürlich auch bei Magenta Sport dann direkt thematisiert. Und da ging es um ein kurzfristig angepasstes Tribünen- und Innenraum-Setup. Und da die Ursache wären bauliche Verzögerungen und technische Mängel. Und wenn man sich, ich werde das nicht alles durchlesen, aber wenn ihr euch diese Pressemitteilung durchlest, steht da ziemlich genau drin, da stand eine Absage im Raum. Und ich muss zugeben, bei den ersten Bildern, die man gesehen hat aus dem SAP-Garten, hatte ich den Eindruck auch, das sieht nicht so aus, wie man es erwarten konnte. Und jetzt, Robert, nimm uns mal mit auf deine Erlebnisse, die da rundherum passiert sind im SAP-Garten und rund ums Stühlerücken oder eben nicht.
Ja, da kam schon der erste Punkt. Ich konnte erstmal gar nicht unten aus dem Pressebereich in den Innenraum, weil da so viel Trubel war. Und dann kam relativ zeitnah danach schon die Ansage, ja, da passt was nicht und es fehlen irgendwie Tribünen und wir mussten da gucken, wie wir die Leute unterbringen, weil die Karten waren ja alle verkauft und das ging dann über Nacht und dann kam so irgendwie das eine zum anderen, der eine redet mit dem anderen und dann hat sich das so zusammengesetzt, dieses Puzzle, dass scheinbar diese mobilen Tribünen, die an diese hydraulisch angehobene Tribüne quasi von vorne dran gestückelt werden soll, dass die einfach fehlt und zwar quasi komplett fehlt und das dann wirklich über Nacht improvisiert wurde. Da wurden Podeste aufgebaut, da wurden Stühle draufgestellt, um dann wirklich jeden Zuschauer, der auch ein Ticket hatte, da zumindest Zutritt zum Spiel zu gewähren.
Ich finde, das klingt nach einem unfassbaren Schildbürgerstreich. Ich kann, also, sorry, ich meine, wir reden da jetzt so nett darüber, aber dass Tribünen komplett fehlen, das kannst du dir ja nicht ausdenken, sowas.
Ich muss sagen, mich belustigt es immer noch. Es ist eigentlich nicht zum Lachen, aber man glaubt es ja eigentlich nicht.
Nee, man glaubt es nicht. Und das Problem war ja, die Tickets waren verkauft. Und ich habe mich dann mal so 20 Minuten vor Spielbeginn auf dem Weg durch die Halle gemacht, bin auch mal diese Haupttribüne runtergelaufen bis ganz nach unten. Und dieses unterste Stück der Tribüne war einfach ebenerdig. Das heißt, da standen 3 oder 4 Stuhlreihen einfach ebenerdig hintereinander. Die Leute wussten nicht so recht, wo sie jetzt sitzen oder nicht sitzen, weil da saß schon jemand auf dem vermeintlich ihren Platz. Aber das ist mein Platz und war sehr viel Chaos. Die Sicht war auch, ich würde mal sagen, eingeschränkt. Und dafür, dass die Leute wahrscheinlich ganz schön Kohle hingeblättert hatten für diese Plätze, Haupttribüne relativ weit unten, da war nicht überall so hier große Eröffnungsfreudenstimmung, um das mal vorsichtig auszudrücken.
Es ist ja dann so rund um dieses Spiel, ich sag mal, die Diskussionen sind natürlich relativ schnell losgegangen. Erstmal ist die Frage, wieso ist die Halle nicht fertig, wieso fehlen da Teile? Es scheint ein Kommunikationsproblem zwischen dem Vermieter der Red Bull Stadion München GmbH und dem FC Bayern Basketball gegeben zu haben. Jetzt ist heute relativ frisch, vor einer Stunde, glaube ich, bevor wir uns jetzt hier zusammengesetzt haben, eine weitere Pressemitteilung rausgegangen, dass es ein verändertes Tribünen-Setup weiterhin geben wird, ein neues Provisorium. Der FC Bayern Basketball spielt am 17.10., also am kommenden Donnerstag, gegen Paris Basket. Das ist das zweite Spiel in der Euroleague. Und es ist jetzt ein verändertes Setup auf 11.200. Zur Erinnerung, eigentlich sind 11.500 geplant für Basketball. Kurzzeitig stand aber wohl im Raum, dass nur 10.200 rein dürften. Also, da funktioniert es immer noch nicht so richtig.
Nee, und es ging auch eine Mitteilung raus an die Dauerkartenbesitzer, wo auch drin stand, dass dieses Setup, das jetzt mal geplant ist, bis Ende des Jahres bestehen bleiben soll. Das heißt, für die Monate restlicher Oktober, November und Dezember. Und dann, denke ich mal, wird man weiterschauen. Aber ich glaube, wir sollten vielleicht nicht nur immer auf diesem Negativen rumreiten. Da lief sicherlich nicht einiges optimal, aber die Halle ist schon auch geil. Das muss man schon aussagen.
Ich kann sagen, gefällt sie dir denn grundsätzlich?
Mir gefällt sie. Du merkst natürlich schon, so wenn du diese Animationen gesehen hast, Basketballfeld, Tribünen gehen nah ran. Das war natürlich beim Auftakt jetzt nicht so. Da ist es so ein bisschen die normale Multifunktions-Eishockey-Arena, die dann umfunktioniert wird in der Basketballhalle. Aber das Ding hat schon Potenzial. Ich finde die Tribünen unfassbar steil. Man ist auch weiter oben sitzend sehr nah dran. Also, und auch das Spiel hat es bewiesen. Also die Stimmung kann da schon auch gut hochkochen. Und also ich glaube, da haben sich sowohl die Eishockeyspieler als auch die Basketballspieler wirklich ein Schmuckstück zurechtgelegt.
Es war natürlich durch die Gesamtsituation auch so, dass du natürlich am Spieltag, es gab kein Warm-up für die Basketballer, ne? Weder für Bayern noch als noch für Real. Die konnten auch vorher noch nicht irgendwie dann das Pre-Game da mal durchziehen. Ist natürlich auch etwas ungünstig. Und es ist halt auch ein ungünstiger Start für das Verhältnis Red Bull und FC Bayern Basketball, wobei ich auch sagen muss, rein mein Gefühl, es hat so ein bisschen Bayern-Touch, dass man gleich eine Pressemitteilung raushauen muss und das dann irgendwie auch dann ganz, ganz schnell breitgetreten wird. Theoretisch hätte man ja sagen können, okay, das ist jetzt das erste Mal, dass noch nicht alles perfekt läuft. Ja, klären wir alles. Es war halt schon ein bisschen öffentlichkeitswirksam. Oder wie hast du das aufgenommen, Robert?
Ich fand nicht, dass breitgetreten wurde. Ich finde, man hat einfach bei allen Beteiligten gemerkt, dass die richtig Panik hatten, dass die Leute da nicht unterkommen. Und ich kann nicht beurteilen, wer da wie was kommuniziert hat. Die Bayern sagen ja, es sei sehr, sehr kurzfristig gewesen, wie die Kommunikation erfolgt ist, dass diese Tribüne noch nicht einsatzfähig ist oder noch nicht da ist. Und dann, glaube ich, ist es schon nachvollziehbar, wenn du natürlich die Halle ausverkauft hast und dann heißt es auf einmal, keine Ahnung, 600.000, 700.000 Leute haben jetzt irgendwie keinen normalen Sitzplatz, dann müssen wir erst mal schauen, wo wir die unterbringen. Und dann war das eben zeitlich ja so eingequetscht in diesem Mittwochabendspiel vom Eishockey. Und dann am Donnerstag direkt Basketball. Das ist natürlich auch jetzt schwierig, da zu reagieren. Und ich glaube, es ist für alle Beteiligten echt glimpflich ausgegangen. Die Bayern haben ihr Spiel gewonnen, hatten trotzdem eine tolle Eröffnung, gab noch dieses Konzert danach. Gut, Red Bull hat danach verloren, glaube ich, im nächsten Spiel am Freitag, aber da hat der Rückbau offenbar ja funktioniert. Also ja. Es war jetzt ja auch kein Super-GAU. Also der Super-GAU wäre gewesen, wenn wirklich so eine Spielabsage beispielsweise im Raum gestanden hätte. Was sie ja scheinbar getan hat. Ich weiß nicht, wie nah man da dran war. Mhm. Aber das wäre, glaube ich, das wäre Super-GAU gewesen.
Also ich glaube, ja, alles in allem wird da am Ende auch irgendjemand ja verantwortlich dafür gewesen sein, dass die Tribünen fertig werden und noch immer dafür verantwortlich sein. Bin gespannt, was wir da noch so erfahren. Was ich aber bestätigen kann, der Rückbau zum Eishockey hat so geklappt, dass man eigentlich, also hätte ich es nicht gewusst, hätte ich nicht gedacht, dass da am Abend davor eine andere Sportart eine Veranstaltung hatte.
Und es ist natürlich auch viel Learning by Doing, ne? Also das muss sich alles erst einspielen, das ist auch weiterhin voll klar. Robert, insgesamt so aus der Basketballszene, wie waren denn so die Rückmeldungen zum SAP-Garden, zu diesem ersten Setting, einfach grundsätzlich? Ich meine, es ist etwas komplett Neues.
Es ist komplett neu, es ist eine komplett andere Welt. Da, glaube ich, haben wir schon wieder Parallele zum Eishockey-Umzug, Eissporthalle, SAP-Garden, Audi-Dome/BMW-Park, SAP-Garden. Ich glaube, das nimmt sich jetzt nicht so viel. Wahrscheinlich war der BMW-Park noch besser in Schuss, als es die Eishalle war, weil die Bayern da wirklich jedes Jahr sehr viel Geld investieren, jetzt auch mit diesem Videoboden, den sie da fest eingebaut haben. Aber das ist einfach eine andere Welt. Das ist eine NBA-Arena vom Typus her, einfach eine ganz andere Grundvoraussetzung. Und da ist jetzt alles angerichtet und da musst du jetzt aber auch im europäischen Vergleich dann Erfolge liefern. Ich glaube, da ist es ähnlich wie im Eishockey, um das Ding zu füllen. Da gehen eben fast doppelt so viele Zuschauer rein wie vorher, brauchst du Erfolg. Und das brauchst du beim FC Bayern und das brauchst du beim EHC Red Bull München.
Jetzt mal eine Frage zwischendurch. Ich frage für einen Freund, bekommt der FC Bayern Basketball auch die Mannschaft, um da europäisch hochklassig mitzumachen? Oder wird da auch nur erst einmal ein bisschen geschaut, was so passiert?
Ja, das ist ein heikles Thema. Diese Euroleague ist ja ein Konstrukt, mehr oder minder geschlossene Liga, wo die Bayern finanziell sicherlich nicht die erste Geige spielen. Und sie haben den Weltmeistertrainer, sie haben diverse deutsche Nationalspieler geholt, die Voraussetzungen sind schon da, aber dass du natürlich da ganz vorne ranschmeckst in der Saison, das wäre schon, naja, wäre massive Sensation. Also letztes Jahr war es Tabellenplatz 15. Die ersten 10 kommen in die Playoffs bzw. Play-ins. Das muss der Anspruch sein, aber auch dafür muss schon echt viel gut laufen.
Also Uli Hoeneß hat das erkannt, ne? Weil der hat bei Magenta Sport gesagt, in so einer Halle muss man Erfolg haben und da müssen wir, also der FC Bayern Basketball, vielleicht auch nochmal was an der Mannschaft machen.
Und das mag was heißen, wenn der Egelmeier den Hoeneß zitiert.
Das mag was heißen. Das stimmt. Ja, man könnte auch an der Stelle den Präsidenten nochmal zitieren. Der Herr Heiner hat ja gesagt, alles andere als die Playoffs wären eine Enttäuschung. Das ist schon mal eine stattliche Ansage. Also in der Euroleague, wenn du siehst, dass da finanziell unterwegs ist und wenn du auch wieder hörst, dass der FC Barcelona mit seiner Basketballabteilung einen zweistelligen Millionenbetrag miese macht, aber es ist dann wurscht, weil es ja in diesem Gesamtvereinskonstrukt irgendwie mit aufgehängt ist und irgendwann kommt schon nochmal Geldquelle irgendwo her, wo man die Bilanz dann wieder ausgleichen kann. Also da sicher in die Playoffs zu kommen, das wird knackig. Da ganz vorne anzugreifen, das wird mittelfristig die Ambition sein, muss es sein, aber das ist ein echt schwieriger Weg.
Da sind die Finanzen einfach auch noch ein bisschen ganz anders gestrickt. Titelverteidiger in der Euroleague, übrigens Panathinaikos Athen, da haben die Bayern vergangene Woche gespielt. Waren teilweise mal so ein bisschen auf Augenhöhe, aber hinten raus hat es halt nicht gelangt. Übrigens, das nächste Spiel nach Paris Basket sitzt dann gegen Olympiakos Piräus und die sind auch stimmgewaltig. Ich habe gelesen, da ist der SAP Garden zum Beispiel auch schon ausverkauft. Aber ich möchte mal schätzen, dass da vielleicht 4.000 Griechen kommen.
Ja, das ist gut möglich. Ansonsten hätte ich jetzt jedem Eishockey-Fan das mal ans Herz gelegt, sich auch mal so ein Euroleague-Spiel anzuschauen, vor allem gegen griechische oder serbische Teams. Das rentiert sich schon.
Das glaube ich auf jeden Fall. Ansonsten kurzes Roundup, Status quo FC Bayern Basketball, bevor wir endgültig in den Eishockey-Kosmos eintauchen. Was sollte der Münchner Eishockey-Kosmos über den Mieter noch wissen in der aktuellen Situation, lieber Robert?
Über den Mieter? Ja, der Mieter spielt seine internationalen Spiele dort. scheinbar auch ausgewählte Bundesligaspiele, vielleicht Halbfinale, Playoff, Playoff-Finals, wenn es soweit kommt, vielleicht auch mal ein Pokalfinalturnier, das wird ja auch in so einem Top-4-Modus ausgetragen. Wenn das mal wieder, es ist sehr häufig in München, sollte das nach München kommen, ist da der SAP-Garten sicher auch eine gute Adresse. Ansonsten, glaube ich, lohnt sich das wirklich mal anzuschauen. Also ich habe selber auf der Liste Eishockey demnächst mal, aber ich glaube, es lohnt sich der Blick über den Tellerrand hinaus, weil ich glaube, beide Sportarten bieten Highlights und in diesem Setting, in dieser neuen Umgebung ist das schon nochmal ein neues Erlebnis für jeden Sportfan, würde ich es mal allgemein bezeichnen.
Ja, ich glaube, da sollten mal die Ticketing-Abteilung ihre Köpfe zusammenstecken und mal so ein Combo aushandeln.
Ich fände es eine super Idee. Haben wir hier tatsächlich auch schon ein paar Mal diskutiert, warum denn nicht da mal ein, zwei Motto-Spieltage, wo man sagt, hey, wenn du am Freitag zum Basketball gehst, kannst du am Sonntag verkünden, sie zum Eishockey oder andersrum. Nur so als Gedanke. Wäre auch mal nicht so schlecht. Ich meine, es gibt in der EuroLeague auch ein paar Gegner, die jetzt weniger attraktiv sind als Real Madrid. Sind wir mal so ehrlich.
Es gibt vor allem die, die vielleicht auch selber wenig Gästefans mitbekommen. Real Madrid zählt dazu. Die haben halt den Namen, aber wenn du jetzt gegen Paris spielst, die sind neu in der EuroLeague, da wirst du wenig französische Fans sehen. Wenig, wahrscheinlich bis gar keinen. Da böte sich das schon an.
Griechen und Türken bringen wahrscheinlich volle Kulisse, ne?
Ja, da glaube ich, ist das Ticketing auch dran, zumindest war es im BMW-Park immer so, sich irgendwelche Ticketing-Strategien zu überlegen, um zu verhindern, dass die Halle komplett in Gästehand ist. Also da gibt es Spiele, da kannst du 10.000 Tickets an Partisan-Fans verkaufen.
Dann machen wir doch den Deckel drauf auf das Basketball-Kapitel. Das war ein kurzes Gastspiel, lieber Robert, aber herzlichen Dank. Wir sind auch ein bisschen überholt worden von der Aktualität, sonst hätten wir wahrscheinlich noch viel ausführlicher über die Gesamtsituation gesprochen zwischen EHC und FCBB. Ist aber anders. Du hast jetzt noch deinen Hauptpodcast, dein Timeout, da verweisen wir gerne drauf. Und du bist natürlich jederzeit wieder herzlich eingeladen beim Eishockey-Stammtisch, wenn es mal wieder ein bisschen kühler zugehen darf bei dir. Herzlichen Dank und
jederzeit.
Bis ganz, ganz bald, ne?
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben und euch jetzt, ja. Sagt mal da, kann man euch viel Spaß wünschen oder?
Ja, wir haben immer Spaß hier.
Das ist die richtige Einstellung. Schön. Also Spaß auch beim Trainerwechsel. In diesem Sinne, macht es gut und wir sehen uns.
Danke dir.
Ciao. Servus. Ciao. Ciao.
So, liebes verbliebene Eishockey-Trio an diesem Stammtisch. Wir haben es, das war jetzt vielleicht gar nicht so schlecht, so ein kleines Warm-up zu haben, weil jetzt kommen wir in eine Thematik, die ist nicht mehr so leicht darzulegen, zu diskutieren. Ich kann mir vorstellen, es wird intensiv. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben uns absichtlich als im Vorfeld nicht so intensivst ausgetauscht, einfach um das Ganze auch ein bisschen ungefiltert zu halten. Ich denke, wir sollten tatsächlich direkt einsteigen jetzt mit dem ganz großen Thema. Toni Söderholm ist nicht mehr Trainer des EHC Red Bull München. Die Pressemitteilung hat uns erreicht am Samstag, den 12. Oktober um 13:26 Uhr. Ich war unterwegs in der Innenstadt mit der Familie. Das ist aufgeploppt und ich dachte mir so, hoppala, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wie ging es euch?
Ich saß in unserem Garten tatsächlich. Hab mir gedacht, Moment, ich muss es anders anfangen. Ich glaube, das möchte ich mal voranschieben. Alles, was ich hier heute sage, hat nichts mit dem Personen oder dem Mensch Toni Söderholm zu tun. Ne? Das ist eine reine Bewertung auf das, was wir sportlich gesehen haben. Gell? Nur, dass das schon mal vorangeschoben ist. Nicht, dass dann heißt, wir wären irgendwie gemein zu der Person. Das bitte nie falsch verstehen. Nee, tatsächlich war ich im Garten gesessen, hab mir gerade überlegt, ob ich mir ein Bier aufmache, und dann kam genau das über WhatsApp bei mir rein und mein erster Gedanke war endlich, und ich habe mir ein Bier aufgemacht. Und endlich möchte ich jetzt auch erklären, endlich, weil ich froh bin, dass wir führen diese Diskussion ja jetzt quasi seit über einem Jahr nicht mehr führen, und weil ich glaube, dass es für alle Beteiligten das Beste ist.
Ja, ich war unterwegs, Klassentreffen. Hab da jetzt auch nicht so viel lesen können. Und mich hat's komplett überrascht. Ich habe mit dem Helmut dieses Düsseldorf-Spiel davor noch kommentiert. Und wir haben danach noch diese Overtime aufgenommen und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass dieses Spiel einfach bestialisch, unterirdisch, schrecklich schlecht war. fair zu sagen, von beiden Mannschaften. Also es war jetzt nicht so, dass jetzt, also die nicht ganz so schlechte Mannschaft hat dieses Spiel dann gewonnen. Und wir waren eigentlich an dem Punkt, dass uns jegliche Worte eigentlich gefehlt haben und wir trotzdem relativ lang gesprochen haben. Aber durch das, was letztes Jahr schon alles geboten worden ist und diese Ruhe, wären wir nie im Leben dran gekommen, dass irgendwie jetzt dann doch hier Nägel mit Köpfe gemacht wird und Toni Söderholm abgesetzt wird. Komischerweise wäre dieses Spiel eigentlich prädestiniert dafür gewesen, genau darüber nochmal ernsthafter nachzudenken als die Monate davor. Und nach diesem Abend hatte ich es am allerwenigsten im Kopf. Das ist,
Ich glaube, man liest und hört ja immer auch dann in so einem Zusammenhang, dass jeder, wenn, also es ist, glaube ich, jeder davon ausgegangen, dass es die Saison kann sich erwischen, wenn es nicht läuft. Aber ich glaube, dass jeder so im Kopf hatte, Deutschlandcup-Pause. Dann zieht man so ein erstes Fazit und schaut sich das an und dann hat man auch ein bisschen Zeit. Und ich glaube aber, dass man jetzt das vorgezogen hat, weil eben auch eine neue Halle da ist und weil man halt auch Publikum gewinnen muss und weil deswegen vielleicht schneller was passieren muss als in einer normalen Saison.
Mich hat tatsächlich ein bisschen, also der Zeitpunkt hat mich grundsätzlich überrascht. Mich hat es auch überrascht, aber vor allem, weil es der Samstag war. Von Freitag auf Sonntag. Also, dass du es quasi zwischen zwei Spielen direkt machst und nicht irgendwie am Wochenanfang. Damit habe ich persönlich nicht wirklich gerechnet. Wir haben zu dem Zeitpunkt 7 Spiele gehabt. Das ist ein sehr, sehr frühes Handbremse-Ziehen. Egel, ich finde, du hast gerade einen ganz, ganz großen Punkt angesprochen. Es wirkt so ein bisschen wie der erste Garden-Effekt oder das erste Garden-Opfer. Der Kommentar, den wir in der Abendzeitung hatten, der ist in eine ähnliche Richtung gegangen. Das Garden-Phänomen. Du hast diese neue Drucksituation. Du bist endgültig nicht mehr nur der EHC, sondern du bist jetzt der große EHC Red Bull mit dem großen SAP-Garden, der gefüllt werden will und gefüllt werden muss. Und jetzt gerade am Anfang mit 3 Heimniederlagen in Serie, unter anderem gegen den Tabellenletzten im Penaltyschießen, das ist ein Status quo, den kannst du nicht aufrechterhalten. Und trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass so schnell das jetzt so passiert, weil auch immer die Geduld ja betont worden ist. Also Geduld ist eine Tugend der Organisation. Geduld ist in der DNA. Ja, das ist grundsätzlich richtig und da bin ich ehrlich gesagt grundsätzlich auch ein Verfechter davon. Aber wenn man jetzt überlegt, ich glaube, es haben einige damit gerechnet, dass man vielleicht nach der ersten Saison sagt, okay, Saison ist beendet, sauberer Cut, entweder Trainerposition oder Kader oder vielleicht sogar beides. Beides ist ja nicht passiert. Ich glaube, es gibt wenige, die sich nicht gewünscht hätten, okay, vielleicht hat man das gebraucht, diese eine Saison, und jetzt rauft man sich zusammen und man kriegt es hin, weil man jetzt anders reingeht in die Vorbereitung. Die Vorbereitung, wissen wir alle, die war suboptimal. Dann bist du doch vergleichsweise gut gestartet. Dann hatte man vielleicht den ersten Gedanken schon, hoch, vielleicht wird es stabiler als gedacht. Und jetzt kam der Einbruch. Und es ist jetzt mit ein paar Tagen Abstand, muss ich sagen, eine Entscheidung tatsächlich, die mir Respekt abnötigt.
Ja, ich sage mal so, ich glaube ja, es ist sicher auch immer abhängig von den Ergebnissen. Ich glaube aber, dass natürlich da viel mehr noch eine Rolle spielt, was auch an den Trainingstagen passiert und ob es was zwischen Mannschaft und Trainer ist und all diese Punkte dann auch eine Rolle spielen. Und man hat ja sich eigentlich auch schon abgesichert in der Sommerpause mit der Verpflichtung von unserem Kalti.
Ich glaube, über die Thematik werden wir nachher auch gleich noch sprechen.
Also, ich muss sagen, erstmal Samstag, ja, für den ersten Ding mal bekannt. Aber ich sage jetzt mal, wenn du es der Mannschaft sagst, dann muss es rum sein. Und nachdem sich die alle am Samstag in der Früh am Flughafen getroffen haben, muss man es denen ja irgendwann auch mal sagen und nicht einfach da fehlt ja einer, wo ist er denn, was macht er denn, keine Ahnung. Also ich denke, es ist durchaus ordentlich, dass man das Team informiert und dann eben auch gleich das Ganze rausgibt, weil ansonsten geht es dann auch wieder alles über irgendwelche Kanäle irgendwo raus und dann wird es da wieder aufgefasst und hier und dann brodelt dir die Gerüchteküche eh nur noch und so weiter. Dann kannst du es auch gleich ordentlich machen und ich denke, bevor es die großen Threads überall gibt und das Rumgeschreibe und irgendwas ist die Lösung, das mit einer ordentlichen Pressemitteilung in einer, war ja doch sehr höflichen Art und Weise, dass man hier Toni verabschiedet hat und informiert hat, das war genau richtig. Und auf der anderen Seite der Zeitpunkt, ja, natürlich habe ich mich auch irgendwo mal ertappt, wo man so auf, ja, du schaust auf die Tabelle, du hast die ersten 3 Spiele gewonnen, aber jetzt mal ernsthaft, wenn du die Spiele gesehen hast, dann war das, du hast die Punkte geholt, aber ob du die Spiele wirklich gewonnen hast, glaube ich nicht, sondern es war halt einfach genau das Gleiche, was du gesehen hast in der Vorbereitung. Es war genau das Gleiche, was du gegen Bremerhaven gesehen hast im Halbfinale letztes Jahr. Über große Phasen von der letzten Saison. Es ist nichts passiert. Also es ist wirklich nichts passiert. Und dann muss man auch mal sagen, wir haben uns durchaus auch Topstars in diese Mannschaft geholt mit Rieder und keine Ahnung was. Und du hast auch bei Rieder gemerkt, wie letztes Jahr mit den Topspielern, die werden nicht besser. Also du hattest bei jedem Spieler, der zu uns kommt und der bei uns aufs Eis geht, ich würde jetzt mal Oswald und Heigl an der Stelle ausnehmen, aber von allen anderen Spielern das Gefühl gehabt, die sind nicht besser geworden oder auf ihrem Level geblieben, sondern eigentlich war die Aussage, nehmen wir unseren Top-Torschützen der letzten Jahre, Trevor Parks. Oh mein Gott. Also besser geworden ist er nicht, auf dem Level geblieben ist er auch nicht letztes Jahr. Nehmen wir Yasin Elis, nehmen wir... Also du kannst dir aufzählen, wen du willst. Hager, ja. Kastner, ja. Also Daubner, du, Abelshauser. Nimm einfach mal die kompletten gestandenen Münchner Spieler. Von denen hattest du immer das Gefühl, die spielen einen Tick schlechter als unter Don Jackson.
Ja. Und weißt du, also ich muss dem Sebi da recht geben. Es sind ja noch nicht so viele Spiele. Also Iserlohn hast du gewonnen, weil du bessere Einzelspieler hattest. Frankfurt hast du gewonnen, weil da hat Frankfurt eigentlich das Spiel verloren und nicht wieder das Spiel gewonnen. Straubing war selber neben der Kappe, dann kam Wolfsburg, das war muntere Scheibenschießen hin und her mit dem besseren Ausgang für uns. Gegen Köln war es dann andersrum mit dem Scheibenschießen, mit dem schlechteren Ausgang. Berlin kannst du meines Erachtens verlieren, das war, glaube ich, von den verlorenen Heimspielen sogar noch das Beste und Düsseldorf war
unter, also das war wirklich, also das war so ein schlechtes Spiel von der Münchner Mannschaft, also nein.
Also man hat wirklich lange keine Entwicklung gesehen.
Lange, so auswärts in Augsburg letztes Jahr oder so, aber ja, na danke.
Komm nur dazu, du hast jetzt das Augsburg-Spiel vor der Brust. Das ist ein Spiel, wo du in so einer neuen Halle tun liest, auch gewinnen solltest. Einfach aus Ticketing- und Marketinggründen wäre schon ziemlich wichtig, am Freitag zu zeigen, wer der Hausherr ist.
Um das Ganze nochmal einzuordnen. Es ist eine ziemlich neue Situation für den Münchner Eishockey-Kosmos. Es ist nämlich die erste Beurlaubung eines Cheftrainers unter der Saison, seit der Saison 2007-2008, in der Bernhard Engelbrecht und Doug Bradley entlassen worden sind. Alle Trainer seither, Pat Cortina, Pierre Paget und Don Jackson, haben eine Saison beendet und sind dann gegangen oder man hat sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt.
Der Bernie.
Ja, da kommen wieder Vibes auf, ne?
Nostalgie-Vibes. Aber das ist jetzt schön, dass du sagst, weil da kommt man mal in Erinnerung, dass es auf der Trainerbank vielleicht ein noch größeres Missverständnis gab als das jetzige.
Bevor wir das nochmal so einordnen, Christian Winkler hat sich ja beim Magenta Sport vor dem Spiel in Bremerhaven ja auch den Fragen gestellt. Ich finde, ein sehr abgeklärter, souveräner Auftritt, aber du hast ihm genau angesehen, was das für eine schwere Situation und für eine, ja, auch in gewisser Weise eine traurige Thematik ist. Die Worte, die er gewählt hat, die waren, finde ich, schon eindrücklich. Er hat gemeint, das ist wie in einer Beziehung, man weiß es am Ende oft gar nicht warum, aber es funktioniert nicht. Deswegen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, den Trainer zu wechseln, um der Mannschaft den Impuls zu geben, den sie braucht. Dieses, es hat einfach nicht gepasst, da schwang schon sehr viel Resignation mit, weil sich, glaube ich, jeder gewünscht hat, dass es funktioniert. Weil natürlich es eigentlich absolut stimmig war. Ich habe es im Vorgespräch einmal kurz ein bisschen in den Ring geworfen, auch wenn der Vergleich ein bisschen hinkt natürlich. Ich hatte so ein, es ist für mich so ein bisschen ein Oliver Kahn-Moment. Auf dem Papier passt es eigentlich. Stallgeruch, du kommst daher, du hast dich dahin entwickelt, du hattest immer Kontakt. Aber es hat nicht gepasst.
Und du musst ja auch noch sagen, Toni Söderholm ist ein sehr feiner Kerl.
Ja, absolut.
Also es ist ein sehr feiner
Kerl. Genau das.
Also es ist ja nicht nur so, dass da jetzt einer geht, wo du dir denkst, von wegen Gott sei Dank ist der weiter, sondern es hat ihm ja wirklich jeder gewünscht. Weil jeder, der sich mal länger wie 10 Sekunden mit ihm unterhalten hat, der mag diesen Menschen.
Das ist das, was ich vorhin auch sagen wollte. Alles, was wir ja sagen. Also ich wünsche Toni nur das Beste und mir hat es auch gut gefallen mit Toni, wenn es mit Toni funktioniert hätte. Aber vielleicht mal lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende, ne?
Ist ein blöder Satz, aber er stimmt einfach. Und das ist mir tatsächlich auch nochmal wichtig zu sagen, es geht nicht um den Menschen Toni Söderholm. Ich glaube, das können wir gar nicht oft genug betonen, weil menschlich alles in bester Ordnung. Und ich glaube, wenn wir mal das Sportliche versuchen, so ein bisschen einzuklammern, ist es traurig, dass es nicht funktioniert hat. Aber man muss festhalten, dass es nicht funktioniert hat. Und das ist die Conclusio tatsächlich.
Ja.
Und ich glaube, dass die Überschrift Missverständnis, trauriges Missverständnis, glaube ich, trifft es insgesamt am besten.
Ja.
Weil das eine ist das Emotionale und das andere ist einfach das Faktische.
Gehört halt ein bisschen zu diesem Geschäft am Ende, ne?
Also. Ja. Das ist leider eingepreist.
Ja, aber da muss man jetzt aber auch mal weitergehen und sagen, es ist jetzt ja nicht nur an Toni Söderholm die große Kritik außenrum gewesen. Und das ist vielleicht auch die andere Sache. Natürlich tut es vielleicht einem Christian Winkler noch ein kleines Stückchen mehr weh wie den meisten anderen, weil im Endeffekt, er hat ihn eingestellt. Also ich meine, die Entscheidung, ihm das zu überlassen, hat er getroffen. Und auch Christian Winkler hat die Verträge, die meisten gemacht, gehe ich davon aus, dass er da sehr involviert war, mit den Spielern, über denen auch noch ein großes Fragezeichen hängt, weil auf der anderen Seite der Karte steht natürlich schon auch eine gewisse Anspruchshaltung, die man an einen Topspieler der deutschen Eishockeyliga haben muss. Und wenn ich ein Team anschaue, in dem diverse Nationalspieler rumkurven, in dem einer der Top-Transfers rumkurven, die dieses Jahr gemacht worden sind, die letztes Jahr noch die mitbeste Verteidigung der Liga hatte, also von den Statistiken her, und dann bringen die trotzdem solche Spiele aufs Eis wie, ich sage jetzt mal, dieses Düsseldorf-Spiel oder Köln oder Wolfsburg oder Frankfurt. Also nur am Trainer kann das jetzt momentan noch nicht liegen. Und ich bin da jetzt ganz, das Bremerhaven-Spiel hat mir einigermaßen gefallen von der Körpersprache her. Von einigen Spielern, das hat schon ganz gut ausgeschaut. Und für mich der große Meilenstein, den die Mannschaft jetzt erst einmal diesen großen Fragezeichenblock hier klein machen kann, ist vor allem nach der letzten Saison, wie tritt man auf nächsten Freitag gegen Augsburg?
Ja.
Und es gibt halt jetzt momentan von der Mannschaftsseite aus überhaupt gar keine Ausreden mehr. Null.
Nein, die Alibis sind, also das größte Alibi ist jetzt eliminiert.
Genau.
Also
ja. Aber ich glaube, wenn man sich gerade das Spiel gestern anschaut, was mir total gut gefallen hat, war gestern das Zusammenspiel Coach und Mannschaft, was man so gesehen hat, so Abklatschen beim Tor, High Five beim Rausgehen vom Eis und so. Also, dass man nach außen auf jeden Fall auch zeigt, man ist eine Einheit. auch wenn es vielleicht nur eine Übergangslösung ist. Weiß man ja nicht, wie lange diese Übergangslösung dauert. Mal so in den Raum gestellt, glaube ich, wäre ein vernünftiger Verteidiger als Nachverpflichtung gerade wichtiger als ein anderer Chefcoach.
Ja gut, und wenn man jetzt, also zum Chefcoach, wenn man jetzt da wieder den Querlink nach vor einer guten halben Stunde nimmt, dann wird der eh nur Radim Rulik gelten. Das wäre so der einzige, den man jetzt so, wenn die Bayern den Weltmeistertrainer verpflichten, dann
macht der Sebi da drunter auch nicht mehr.
Dann muss, also das wäre jetzt so die einzige Personalie, die ich jetzt so die nächsten Wochen eventuell an der Stelle akzeptieren würde, weil sind wir mal das ganz ehrlich, diese Fragezeichen über Toni Söderholm, die müssen in diesem Sommer irgendwo schon im Hinterkopf gewesen sein, sonst hätte man diesen Co-Trainer nicht geholt.
Womit wir zu Max Kaltenhauser kommen. Die naheliegendste Lösung, die logischste Lösung und eine Lösung, Sebi, du hast es gerade angedeutet, die irgendwie im Hinterkopf bei der Verpflichtung bei einem sehr großen Teil des Münchner Eishockey-Kosmos schon so ein bisschen mitgeschwebt ist, wenn man ganz ehrlich ist. Max Kaltenhauser, DEL2-Meister geworden mit den Eisbären Regensburg, die er zuvor, wenige Jahre zuvor, erstmal überhaupt aus der Oberliga nach oben geführt hat.
Auch durch. Also.
Auch als eigentlich Notlösung erstmal übernommen, stabilisiert, aufgestiegen, stabilisiert, genau. Meister geworden. Der dann durchaus ein bisschen überraschend durch den EHC Rapper München zurück nach Oberbayern geholt wurde. Und ich weiß nicht mehr, ob wir diesen Gedankengang hier so offensiv auch formuliert haben. Ich glaube aber, wir haben es zumindest mal angesprochen hier an diesem Stammtisch. Das ist einer, langfristig kann das einer sein, der halt dann auch mal Cheftrainer ist. Ja. Das waren es wenige Monate. Wenn man mal, also bevor wir vielleicht aufs Allgemeine oder auf speziell die Beobachtungen rund ums Bremerhaven-Spiel eingehen. Max Kaltenhauser ist gefühlt so, wie er sich gibt, wie er auftritt, wie er wirkt, ist er eigentlich der perfekte Trainer für einen oberbayerischen TEL-Verein. Er ist ein gebürtiger Ebersberger. Er hat so ein bisschen den bayerischen Schalk im Nacken. Wenn ich den, keine Ahnung, in meinen, das meine ich jetzt voller Respekt, in meiner Stammkneipe um die Ecke an der Theke sehe, würde ich mit dem Bier trinken gehen wollen und mich einfach so ein bisschen unterhalten.
Das ist eine Einladung.
Ist brutal. Ach gut, also jetzt, wenn man es an den Stammtisch wüsste.
Wir haben ihn gerade an den Stammtisch eingeladen.
Max Kaltenhauser, solltest du das hören? Und liebe Presseabteilung des EHC Rapper München, hier ist ein Stuhl frei.
Kommt warum, ne?
Ja, nein, ernsthaft. Das ist einer, der positiv gesehen auch eine Art Menschenfänger werden kann, der dieser Organisation gut zu Gesicht stehen kann, der sie anfassbar macht, der sie münchnerisch macht, der Leute, glaube ich, anzünden kann auf und neben dem Eis. Das sind meine ersten Eindrücke einfach. Aber ich glaube, vielleicht steigen wir mal damit ein, weil ich glaube, das sind ja die sogenannten weichen Faktoren, aber die gehören halt auch dazu. Wie geht's euch damit?
Absolut. Ganz ehrlich, bayerischer Trainer mit einem Haufen bayerischen Spielen in der bayerischen Landeshauptstadt, der, wie gesagt, gestern, ich fand das Verhalten gegenüber der Mannschaft, was man gesehen hat, fand ich großartig und auch das Interview nach dem Spiel, weil es halt so unaufgeregt war und auf die Frage von Magenta, oh Gott, jetzt musst du da in die Bresche springen, wie schwer es dir ist gefallen, hat er ja geantwortet, es war jetzt auch nicht mein erstes Eishockeyspiel, das ich gekocht
habe. Ich weiß schon, was zu tun ist.
Also, ganz ehrlich, das hat mir einfach gut gefallen. Von daher, mei, also, weißt was, ich schwätze jetzt einfach mal in den Raum rein, dann stellst du ihm halt jetzt den Don im Hintergrund ein bisschen zur Seite, der soll den jetzt nur ein Jahr gescheit coachen und dann stellst du ihn wegen mir nächstes Jahr einfach von Anfang an als Cheftrainer auf die Bank. Dafür hast du den Don ja hinten, dass er die Trainer ausbildet.
Also man muss es jetzt auch erstmal ausprobieren, weil ich sage jetzt mal, was Besseres ist, also den besten Ersatz für Toni Söderholm, der verfügbar ist, den hat man im Sommer verpflichtet und den muss man jetzt machen lassen. Und wie der Egel sagt, mir hat so gefallen, während dem Spiel Es war eine komplett andere Kommunikation auf der Bank. Man sieht es ja nicht immer, aber relativ häufig wird ja doch auch mal im Fernsehbild mal der Schwenk über die Bank gemacht. Die haben sich unterhalten, die haben sich gedingt. Der hat mitgejubelt, der hat aktiv mitgecoacht. Er war nach dem Spiel der Erste, der draußen war, um die komplette Mannschaft abzuklatschen. Ich kann mich nicht erinnern, selbst nach den Siegen, dass ich einen Maxi Kastner so fröhlich erlebt habe. Oder mal einen Philipp Wareka, auch wenn er mal hat ein Siegtor geschossen dann und durfte, aber auch schon während dem Spiel, den hat man eigentlich die letzten Wochen nur irgendwo rummosernd, rumzeternd, irgendwo, wenn man den gesehen hat, der war eigentlich nur schlecht drauf. Der hat echt eine wirklich super miese Körpersprache gehabt in seinem ganzen Auftreten, wenn der auf dem Eis war und beim Ding. Und null, der war von Anfang an, hey, der war gut mit dabei, der hat sich da reinkenkt. Du hast wirklich gesehen, dass die anscheinend dann doch vom Kopf her, dass da irgendwas, da irgend so ein Knoten, irgendwas gelöst worden ist. Und jetzt mal ernsthaft, Andi Eder, leck mich am Arsch, spät zur Ruhe. Also jetzt, das war schon, also...
Also Andi Eder, ne? Finde ich ist bisher in der laufenden Saison eine unserer besseren. Aber gestern, was der als Puckträger veranstaltet, ist schon echt sehr, sehr stark. Ja. Hinweis zur Trainerdiskussion. Vor allem nach Köln muss ich jetzt mal diesen Hinweis loswerden.
Ja, bitte, unbedingt ganz laut.
Es wird wirklich nicht besser, wenn mir der 6. oder 7. von diversen Standorten ein Foto von Uwe Krupp schickt und mir sagt, dass er frei ist. Ich sehe ihn jetzt hier einmal öffentlich. Nein, ich will Uwe Krupp nicht an der Münchner Trainerbank sehen. Danke. Und auch der Herr, der lange in Wolfsburg und in Mannheim gecoacht hat. Nein, wir werden ihn nicht aus irgendeinem Vertrag kaufen und nach München holen. Also hoffe ich. Ich möchte den Namen gar nicht aussprechen.
Man hatte interne große Lösung.
Ja, hätte man.
Naja, es hätte gibt man. Ja nicht nur ein Management, es gibt ja auch einen Cheftrainer über dem Cheftrainer und das Verhältnis zwischen Pavel und Don dürfte ausreichend dokumentiert sein in diversen Artikeln, Pressekonferenzen und so weiter. Ja, aber es könnte ja auch sein, dass irgendwo weiter unterhalb der Donau noch ein Trainer gesucht wird. Da kann der Uwe fast mit den langen Haaren da viel besser rein.
Okay. Wow. Ja, das ist auch einer, der wackelt. Da gebe ich dir recht. Und mal sehen, wo es den dann hinfällt.
Entschuldigung, die laufen da doch eh alle oder die meisten mit diesen Hillbilly-Frisuren unterm Helm rum. Also kannst du ja da... Also
wir haben auf unserer Instagram-Seite eine kleine Umfrage gestartet und wollten von euch wissen, was soll der EHC Red Bull München jetzt machen? Wie sind eure Gefühle, eure Eindrücke? Und ganz ehrlich, 98% aller Antworten, die wir bekommen haben, lasst den Max jetzt mal machen, gebt ihm das Vertrauen. Das ist also die Rückendeckung, zumindest von der Stammtischgemeinde hier, die ist immens groß. Und die wird es nach diesem Sieg nach Penalty-Schießen, Entschuldigung, der Sieg nach Penalty-Schießen in Bremerhaven ist jetzt nicht kleiner geworden. Nur mal so nebenbei, der letzte Sieg im Penalty-Schießen war am 3.3.2023 mit einem 5:4 gegen Straubing. Und ich habe es jetzt nicht im Detail rausgesucht, aber wenn mich nicht alles täuscht, nur in dieser Meistersaison hat man, glaube ich, 2-3 Penalty-Schießen gewonnen. Davor war auch eine Durststrecke von 10, 12, 14 Penaltyschießen, die man nicht gewonnen hat, was jetzt wirklich nicht zur Münchner Spezialität gehört. Aber das insgesamte Auftreten, glaube ich, von Max Kaltenhauser hat dem Münchner Eishockey-Kosmos jetzt erstmal so ein bisschen gut getan. Und ich glaube auch, dass die Art und Weise jetzt erstmal passt. Und ich sage, meine Prognose wäre jetzt, bis zur Deutschland-Cup-Pause ist jetzt erstmal Ruhe, dass sich der EHC Red Bull München grundsätzlich jetzt mal mit dem einen oder anderen Trainer höchstwahrscheinlich in Verbindung setzt und einfach Kontakt aufbaut. Wenn das so ist, dann ist das nur normal, weil du dich ja auch absichern musst. Ja, das ist dann auch kein Misstrauensvotum gegen Max Kaltenhauser, weil Gespräche kann man auch wieder einstellen. Aber es wäre auch unprofessionell, wenn man nicht den Markt zumindest mal sondiert.
Hat den eigentlich überhaupt einer gefragt, ob der überhaupt Chefcoach bleiben will?
Ich glaube, da steht erstmal an oberster Stelle. Will er das?
Kommt ja
auch nochmal. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er das nicht möchte.
Erst einmal hat er jetzt das, glaube ich, bisher wichtigste Spiel in dieser Saison zu meistern. Und je nach Ergebnis machst du dann die Umfrage nochmal.
Ich glaube, wie so oft, kann man zum 10.000. Mal wiederholen, es geht ums Auftreten.
Genau. Das Ergebnis finde ich jetzt auch gegen Augsburg ist jetzt erst einmal die nächsten 2-3 Spiele noch klar, du musst jetzt mal wieder ein Heimspiel gewinnen. Für die Kollegen vom Ticketing. Klar, du musst jetzt...
Ja, und auch für uns vielleicht.
Ja, auch ja klar. Klar, du musst jetzt gegen Augsburg eigentlich unbedingt gewinnen für die Fanseele im neuen Stadion.
Und du hast was gut zu machen gegen Augsburg, weil das letzte Heimspiel gegen Augsburg war ungefähr der größte Stich, den man hat der Fanseele versetzen können.
Der allergrößte. Und genau, dafür gilt es, Wiedergutmachung zu leisten. Und das liegt jetzt nicht an dem Herrn Kaltenhauser, sondern da darf sich jeder Spieler, der in der letztjährigen Mannschaft dabei war und auch in diesem Jahr das Trikot der Münchner trägt, Wiedergutmachung leisten.
Mhm.
Jeder.
Da ist ein bisschen was zu machen, ja. Mhm. Da lässt sich auch nicht drüber diskutieren. Jetzt auch 2 Heimspiele am kommenden Wochenende, am Freitag, wie gesagt, gegen Augsburg, am Sonntag gegen Nürnberg. Da kannst du vieles von den Dellen der letzten Saison reinholen.
Ja.
Und Nürnberg ist jetzt schon wieder relativ, also es ist Nürnberg, ja klar, aber es geht, wie der Egel gesagt hat, das ist jetzt das wichtigste Spiel. Wir spielen noch 3-mal gegen diese Mannschaft aus der Westvorstadt und du hast trotzdem jetzt genau das nach dem Abschluss letztes Jahr und nach der ganzen Schimpferei und diesen Lobhudeleien, dass jetzt alles so toll ist und wir nehmen die Stimmung mit rüber in die neue Halle. Die kann genau an diesem Freitag so dermaßen kippen.
Okay. Sie kann aber auch das erste Mal richtig überkochen.
Sie kann das erste Mal überkochen, aber die Gefahr, dass das komplett ins Negative kippt, wenn die da unten nicht ihren fucking Job auf dem Eis machen, die ist, denke ich, die muss man in der Risikobewertung deutlich weiter vorne nennen. Und dann kannst du dich über viele Sachen im Nachhinein drüber reden, ob genug Toiletten da sind, ob da Papier dran ist, ob das Bier 6 Euro oder 6,50 Euro oder 5,05 Euro ist, ist alles scheißegal. Wenn die Arbeitsmoral der Mannschaft am Freitag nicht stimmt, dann brennt der Baum.
Aber sie brennt nicht wegen des Trainers.
Nein. Also den Joker haben sie sich ja schon gezogen.
Wir sind gespannt. Die nächsten Spiele des EHC Red Bull München sind, wie gesagt, Freitag Augsburg, Sonntag Nürnberg, das ist der 20.10. Dann das Wochenende drauf, auswärts Freitag, 25.10. Schwenningen, Sonntag, 27.10. daheim Ingolstadt und dann Dienstag, 29.10. daheim Mannheim. Ehe dann am Freitag, den 1.11. die Kölner Haie kommen in den SAP-Garten. Also sind denn wieder deren 1, 2, 3, 4, 5 Heimspiele in den nächsten 6 Partien.
Ja, und nach Schwenningen kann man übrigens auch ganz gut mal fahren, ne?
Freitagabend, glaube ich, ist okay.
Ja.
Auf. Machen wir das.
So ohnehin. Also.
Ja, gut.
Kann die Leute ja nicht auffordern und dann selber wegbleiben.
Deswegen bin ich immer so ruhig. Nein. Haben wir noch was zur Trainerthematik, zur Trainerbank des EHC Red Bull München für die Gesamtsituation, die wir hier nochmal unterstreichen wollen?
Ich würde sagen, jetzt wie die meisten auch
Arbeiten. Arbeiten.
Einfach mal arbeiten lassen.
Dann wollen wir das tun. Das ist natürlich das Thema, das alles überstrahlt. Deswegen da auch der längere Block jetzt dazu. Seit unserer letzten Zusammenkunft, das war ja, wann war das? Das war nach kurz vor dem ersten Liga-Heimspiel, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Da ist ja doch jetzt auch ein bisschen was passiert. Wir werden jetzt nicht die ganzen Spiele aufarbeiten. Wir haben jetzt einen Restart, der ist nun mal ein Fakt. Der EHC Red Bull München liegt derzeit auf Rang 4 der Tabelle der deutschen Eishockey-Liga mit auch einem Spiel weniger. Lasst uns in weitere Themen eintauchen, die uns beschäftigt haben in letzter Zeit. Lieber Egel, wir wollten uns doch über das Henry mal unterhalten.
Das Henry, ja.
Das Henry, der Henry.
Die Jackson-Bars.
Die Jackson-Bars. Geben wollen.
Über was wollen wir denn da reden?
Ich glaube, dass sie im Moment noch nicht so wirklich stattfindet. Also sie finden vielleicht während dem Spiel, wobei ich habe heute wieder gelesen, dass sie bei irgendeinem Spiel auch schon am zweiten Drittel wieder komplett zu war, vielleicht stattfindet, und aber noch nicht so in der Wahrnehmung ist. Und hatte ich euch ja geschrieben, ich hatte so im Kopf, es gibt einen Treffpunkt in dieser neuen Halle, wo man nach dem Spiel mal nochmal Highlights gucken kann, noch ein bisschen ratschen kann, noch ein Bier zusammen trinken kann und die Partie-Revue passieren lassen kann. Und wo man, wenn auch einen fixen Anlaufpunkt hat, wenn der ERC dann auswärts spielt, um gemeinsam Auswärtsspiele zu gucken. Das war so meine Vorstellung von dem, was da im SAP-Garden passiert. Und ich glaube, der Sebi hat sich dazu dann heute mal ein Update besorgt.
Ich habe einfach mal nachgefragt, wie es da ausschaut, und ich war über eine Antwort relativ entspannt, weil ich bin ja selber jetzt schon ein paar Mal dran vorbeigelaufen, und die Antwort war, dass das Henrys nach dem Freitagsspiel noch 1,5 Stunden offen hatte, aber niemand drin war. Ich habe keinen Weg reingefunden oder am Ding vorbei oder dass da was los wäre. Also es war jetzt so mein Ding. Wenn dem so ist, müssen wir das tunlichst nachholen.
Wie schaut's denn? Das kommt an, was dann da passiert, ne? Also.
Ja, wenn keiner hier, dann sind wir halt die Ersten. Schauen wir halt einmal.
Ja, darum geht's ja gar nicht. Aber es hat ja während dem Spiel auch manchmal offen oder hat offen. Zumindest einen Großteil der Zeit. Und dann kannst du halt das gleiche Essen kaufen, direkt wie am Essenstand nebendran. Und kannst halt im Sitzen essen.
Ja, gut, aber in 18 Minuten.
Ja. Die Frage ist halt, was ist das Programm in diesen 1,5 Stunden? Also hängt da ein Fernseher? Fragezeichen.
Ja, das Spiel ist vorbei, der ist mir jetzt erst einmal wurscht. Also für mich ist jetzt erst einmal wichtig, dass man vielleicht, dass jetzt nicht ganz so alkymäßig rüberkommt, dass man vielleicht noch ein bisschen was essen kann nach dem Spiel. Natürlich, dass man zusammen nur ein Bier trinken kann, vor allem jetzt, wo das Wetter wieder schlechter wird, dass man dann dabei auch sich zusammensetzen kann, vielleicht auch mal mit Leuten zusammenkommt nach dem Spiel, die man so im Stadion vielleicht nicht sieht, dass man da wieder einen Anlaufpunkt hat. Und ich muss ja sagen, das Bierauto hat jetzt anscheinend wieder einen Platz gefunden draußen vor der Halle, aber es bleibt ja dabei. Bei schlechtem Wetter, bei irgendwas ist man draußen, und da hätte man halt einfach wirklich, du kommst vom Spiel raus, du kannst dich nochmal hinsetzen, triffst dich mit den Leuten und dann gehst entspannter noch heim. Oder eben
ja,
auch nicht.
Es kann ja auch nicht der Anspruch sein, dass du eine neue Halle baust und dann sagst du den Leuten und zum gemeinschaftlichen Bier geht sie dann bitte aber irgendwo anders hin. Also kann ja auch nicht sein.
Also im Grunde das, was dem alten Eissportzentrum immer gefehlt hat, wobei, was auch immer wieder ein Thema war, es gibt keinen zentralen Anlaufpunkt, wo man eben vor dem Spiel was essen, was trinken kann, nach dem Spiel in aller Ruhe sich zusammensetzen kann und einfach noch so ein bisschen, ich sag mal, den Absacker mitzunehmen.
Ja, aber vielleicht
das muss ja nicht mal alkoholisch sein, ne? Es geht einfach nur darum, so diesen Abend ausklingen zu lassen.
Vielleicht,
das ist ja auch eine Einnahmequelle.
Ja, aber es muss sich ja trotzdem vielleicht auch noch einspielen. Der normale Münchner Fan ist es einfach noch nicht gewohnt, dass es dann noch was gibt.
Aber da muss man uns halt auch mal bewerben. Also ist doch nicht unsere Aufgabe, danach zu suchen. Es ist doch die Aufgabe des Anbieters, es aktiv anzupreisen, denn der will ja Geschäft machen. Also es kann ja nicht sein, dass man jetzt sagt, wir müssen uns dran gewöhnen. Nee, ihr müsst es halt da mal ganz klar sagen. Ich meine, da hat man einen riesengroßen Videowürfel und schafft es nicht, mal die Öffnungszeiten nach dem Spiel auf diesen Videowürfel zu hängen. Oder also, sorry, also da finde ich schon, ein bisschen bin ich als Veranstalter, als Verein oder als Caterer auch ein bisschen so in diesem Bring-Ding und muss vielleicht auch mal den Leuten verklickern, hey, ihr könnt da einfach noch reinkommen. Dann stelle ich halt an den Ausgang da zwei Promomädels hin und sage, wollt ihr da noch auf ein Bier kommen? Also, es kann nicht unsere Aufgabe sein. Also, nicht unsere als Fan, als Stammtisch können wir gerne kommunizieren an die Leute, was wir in Erfahrung gebracht haben. Aber es kann nicht die Aufgabe des einzelnen Fans sein, sich da selber schlau zu machen.
Richtig. Na, deswegen sage ich, wir sammeln ja nur die Fragen, wie sie kommen und Ding. Andere Frage war zum Beispiel, wenn die Leute zu uns kommen, jetzt mal an die Leute draußen. Wir ratschen gern mit euch. Wir reden gern mit euch. Wir sind kein offizielles Organ des EHC Red Bull München. Wenn ihr Fragen habt, sobald sich's bei uns irgendwo untergeht und natürlich, wir haben die Telefonnummern, wir haben die E-Mail-Adressen, wir stellen die Fragen gern, wir nutzen sie dann auch gerne hier am Stammtisch für Content. Aber es gibt einen Service Point im Stadion. Da sind motivierte junge Mädels und Jungs unterwegs, denen könnt ihr während dem Spieltag Fragen stellen. Das ist direkt am Haupteingang. Also man kann ihn relativ schlecht verfehlen.
Aber auch da habe ich schon öfter die Frage bekommen, wo ist denn dieser Service Point? Also auch das ist wieder so ein Einspielthema. Ich weiß, dass auch die Fanbeauftragten quasi im Moment sehr mit Fragen zugeschüttet werden. Ich weiß, die geben auch alles aktiv an den Verein weiter. Was ich gar nicht gut finde ist, und das habe ich leider jetzt auch schon ein paar Mal mitbekommen, ich verstehe sogar, wenn man sich dann einzelnen Red Bull-Mitarbeiter oder Organisationsmitarbeiter schnappt und sagt, du, ich habe da mal eine Frage. Das verstehe ich. Oftmals sind es aber keine Fragen, sondern Kritik. Und bei Kritik macht auch immer ein bisschen der Ton die Musik. Und ich habe mehr als einmal mitbekommen, dass irgendwelche Leute aus der Organisation da angeblöckt werden. Liebe Leute, die haben das Stadion A nicht selber gebaut und B, für die muss ich es auch einspielen. Und ich finde, es gehört sich auch bei aller Kritik, die man da manchmal hat, ein vernünftiger Umgangston da an den Tag gelegt. Und ich finde immer, man hat ja auch eine Erwartungshaltung und will irgendwie eine vernünftige Antwort bekommen und da muss man sich auch anständig verhalten. Da haben sich teilweise schon Leute, glaube ich, im Ton vergriffen und ich fände es gut, wenn man das wieder anders regeln könnte.
Seid freundlich, es ist nicht so schwer.
Andere Frage war an uns, Toilettensituation. Also es gibt offensichtlich sehr viele Toiletten hinter der Nordkurve. Also man geht bei den Ausgängen raus, geht nach rechts und dann ist es gleich nach dem Fanstore, glaube ich, der Fanstore müsste da sein, geht's nochmal links und dann geht's die Treppe runter. Und da sollen ganz viele Toiletten sein, ist mir jetzt auch nochmal versichert worden. Ich war selber einer derjenigen, die da nicht hingekommen sind, weil er sehr unfreundlich vom Ordner weggeschickt worden ist. Aber angeblich sollen die offen sein. Und da wird jetzt wohl auch nochmal gesprochen, warum da keiner hin darf. Also wie die Ordner da auf die Idee kommen, dass man da nicht hin darf. Also hinter der Nordkurve nicht zwei Stockwerke Treppe hoch, wie einen die Ordner immer schicken, also von Ebene 0 auf Ebene 2, sondern einfach eins runter. Und da muss es wohl ein Eldorado,
Block 24.
Bitte?
Block 24 müsste der Abgang sein.
Genau, also Block 24, da muss runtergehen. Und angeblich massenweise, also wir sind gespannt.
Vielleicht nochmal zum Thema, jetzt das ist ja das Thema, das, was reingekommen ist, muss raus. Vielleicht kommen wir nochmal zum Thema, was oben rein muss. Sibi, du hast ja nochmal nachgefragt, also auch wegen dem Restaurant und Stichwort Auswärtsspiele dort gucken. Da gab es ja auch noch eine Antwort dazu.
Also es ist auf jeden Fall geplant, also diverse Auswärtsspiele dort zu zeigen, spätestens zu den Playoffs. Es gab noch ein paar Lizenzfragen mit Magenta und hin und her und auch des Henrys. Man muss ihnen vielleicht auch zugute halten, in der Zeit jetzt das Personal aufzubauen dafür. Es soll alles kommen. Aber wie gesagt, der größte Kritikpunkt an diesem Henrys ist zum einen das, was der Egel gesagt hat, es ist vielleicht ein bisschen zu schlecht beworben auch. Also wenn man dann sagt, da ist keiner drin, obwohl 10.000 Leute im Stadion waren vorher, das kann ich mir nicht vorstellen, wenn man das ordentlich bewirbt. Und das Zweite ist halt, dass mit diesem Namen Henrys keine Sau was anfangen kann, weil jeder sucht die Jacksonbahn.
So sind wir dran schuld.
Ja, mei. Aber Catering, weil du sagst, was oben reinkommt.
Nächster Punkt. Es gibt ja nicht nur Kritik von uns.
Eben. Gibt ja auch, also gibt ja Dinge, die hat man platziert. Ich weiß, die wurden über viele Kanäle wahrscheinlich sogar an den Verein herangetragen und da hat man dann auch ein bisschen rangeschraubt und auch was verbessert. Der eine Punkt ist sicher, dass man jetzt die Mobile Order mit PayPal bezahlen kann.
Die finde ich übrigens extrem wichtig, weil das hat mich am Anfang tatsächlich genervt.
Ja, und also es war glaube ich, auch entsprechend oft nachgefragt, warte, oder? Ich frage mal so. Ja, also es war bei zumindest bei den Fanbeauftragten wurde es oft nachgefragt. Und es ist auch relativ schnell umgesetzt. Oder auch, ich habe mich ja selber aufgeregt über den ausgeschampften Preis von der Leverkass-Semmel. Also habe ich mal eine gekauft, jetzt kostet sie nur 5 Euro, war in so einem Sandwich, in so einer Sandwich-Semmel, also in so einer länglichen, war eine Portion richtig, richtig groß und dann ist es auch wieder anständig.
Kaum passt der Preis, ist der Egel auch wieder dabei. Also.
Ja.
Der Kaiserschmarrn ist, glaube ich, jetzt auch günstiger geworden, ne? Von 12 auf 10. Mhm. Und der war ja geschmacklich, muss ich ja sagen. Also wir haben es ja in unserer Live-Reaction gesagt, der Gilbert und ich, wir sind ja beide durchaus Kaiserschmarrn-Fans, aber eben nicht mit Zwetschgenröster. Da war Zwetschgenröster drauf und der Kaiserschmarrn war so gut, dass der sogar die Zwetschgen draufpasst haben für uns.
Ja, also ich weiß, es wird halt nachjustiert. Du merkst, sie tun da aktiv was. Auch dieses Thema Pfand, das sich jetzt hoffentlich aufgeklärt und damit auch erledigt hat. Also
geben wir das doch jetzt pfandfrei? Da habe ich jetzt gar nicht nachgedacht.
Ich glaube nicht. Ich glaube einfach, dass sie jetzt einfach ihren Zahlungsdienstleister mal auf Vordermann bringen und dem erklären, wie er das zu machen hat. Und dann wird das hoffentlich in Zukunft funktionieren, weil es funktioniert überall sonst auch. Aber
also meine Hoffnung war ja, dass die Bäche jetzt alle eh wegkommen und durch Hinkelbäche wieder ersetzt werden.
Ja, das wäre der nächste Schritt. Aber ganz ehrlich, Step by Step.
Alles muss gut. Ich mal nachfragen, Pfand, war das Thema, dass es länger gedauert hat bis zur Rückbuchung?
Ja, manche teilweise wurde es auch gar nicht zurückgebucht, weil es gab ein Schild jetzt beim letzten Spiel, ich weiß nicht, ob ich es auf die Schnelle finde, wo man sich entschuldigt hat und beim letzten Spiel auch auf Pfand verzichtet hat, weil es bei der Auszahlung von Pfandrückgaben vereinzelt zu Problemen in der Zahlungsverarbeitung der Girocard EC bei der Bank unseres Payment-Anbieters kam. Also ihr Zahlungsanbieter hatte Probleme oder die Bank ihres Zahlungsanbieters, was auch immer. Man bucht das jetzt alles nach und wenn alles wieder glatt gezogen ist, dann können sie auch den Pfand wieder einführen, wenn es in Zukunft funktioniert. Alles gut.
Aber dann sind wir ja genau bei dem Punkt. Das, was wir ja, glaube ich, seit Wochen und Monaten auch immer wieder angesprochen haben. Es muss sich einpendeln. Aber wenn was nicht funktioniert, dann muss man drüber sprechen. Und wenn nachjustiert wird, ist das in Ordnung. Und Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden. Und wir reden jetzt darüber, dass der Garden seit knapp zweieinhalb Wochen in Betrieb ist. Also wirklich im Publikumsbetrieb, nicht nur im sportlichen, sondern im Publikumsbetrieb. Und wir sehen jetzt schon die ersten Anpassungen, die ernst genommen werden nach Rückmeldungen. Und das muss man dann auch einfach mal gutieren. Ganz einfach.
Ja, du, absolut. Also auch, dass man jetzt diese Stehplatz-Thematik, wie hat man zu stehen, wie muss man stehen, wie darf man stehen, auch mal per Newsletter geklärt wurde. Also ist ja nicht so, dass da nichts getan wird, sondern da wird hinter den Kulissen fleißig gearbeitet. Man muss einfach nur normal mit den Leuten reden.
Und für alle, die schimpfen, manchmal oder relativ häufig hilft es auch, wenn man das Ticket gekauft hat, mal sein E-Mail-Programm zu öffnen. Das ist mir versichert worden und was bis jetzt umgesetzt worden ist, scheint es ja auch tatsächlich wirklich zu sein. Da kommt nach jedem Spiel, wenn man ein Ticket gekauft hat, eine E-Mail, wo man in 6, 7 Fragen mal abgefragt wird, was einem so gefallen hat, was einem nicht gefallen hat. Und es wird verarbeitet und jeder hat die Möglichkeit, da einfach mal drauf zu drücken nach dem Spiel und seinen Senf anonym sogar dazulassen. Ist jetzt keine Einladung, dick rumzuschimpfen und unverschämte Sachen zu machen, sondern auch da ist wahrscheinlich die Aufforderung nach einem angemessenen Ton
ja.
noch da.
Also auch als Dauerkarteninhaber kriegt man die nach jedem Spiel übrigens.
Bitte? Ja. Also jeder Dauerkarteninhaber. Also ich habe sie jetzt nach jedem Spiel bekommen. Ja. Und es hieß auch, wenn du ein Ticket gekauft hast zu diesem Spiel, dann kriegst du auch die E-Mail fertig.
Das ist ähnlich wie bei Mitgliederversammlungen oder Wahlen. Man darf sich gerne aufregen, aber nur, wenn man selber teilgenommen hat oder wenn man das, wo man halt Einfluss drauf hat, wahrnimmt. Dann kann man auch weiter meckern. Nur meckern und nichts machen ist schwierig.
Das stimmt.
Na?
Und wenn jemand mit niemandem reden will und nichts ausfüllen will, dann soll er eine E-Mail an fanbeauftragte-rbm@gmx.de schicken. Da wird ihm auch geholfen.
Wie gesagt, es macht der Ton die Musik. Und dann sind wir ganz schnell wieder bei dem Thema, was wir, glaube ich, über die letzten Wochen immer auch mal wieder angesprochen haben. Das ist für alle etwas Neues. Und das werden dieser SAP-Garten wird mit Leben gefüllt, wenn man da Hand in Hand geht und jeder sein Quäntchen dazu beiträgt.
Wollen wir auch noch was auf das Tablett schmeißen, was man nachjustieren könnte in der neuen Halle?
Wir sind Stammtisch. Wir schmeißen alles auf den Tisch.
Dann hätte ich gerne, obwohl ich nicht mehr rauche, ein Licht im Raucherbereich, weil irgendwann bricht sich da jemand irgendwas, weil das ist wirklich eine Stolperfalle und im Dunkeln ist auch überhaupt nicht schön, wenn man seine Leute zum Ratschen suchen will und niemanden findet. Das ist gefährlich und es nervt ehrlicherweise auch.
Wir reden vom Dauerkarteneingang, ja. Das ist dann oben auf den Hallen der Vorplatz. Den Gedanken hatte ich tatsächlich auch schon. Ich habe dort Freunde getroffen, beziehungsweise wollte mit meinen Freunden da mal ganz kurz einen kleinen Stepper nach draußen machen. Es ist ja brutal voll auch. Also nach links und rechts bisschen weiter weg gehen wäre auch gut. Aber es ist auch dunkel, also es ist extrem unübersichtlich. Der Gedanke da ist ja gut, aber ich glaube, da musste man auch ein bisschen nachjustieren.
Ja, und schön wäre es, wenn man dann mal aus der Bowl draußen ist, dass man irgendwo einen Anhaltspunkt hat, dass dieses Spiel jetzt dann weitergeht. Es ist zwar nett, dass man in der Bowl eine Sirene hat, die das wieder ankündigt, man aber wirklich, sobald man da draußen ist, also das ist ja akustisch so eigentlich ja fast schon toll abgeschirmt, dass man sagt von wegen, okay, also von der Lärmbelästigung kriegst du halt draußen wirklich gar nichts mehr mit, wenn da drin irgendwo was los ist. Aber es ist mir halt bei jedem Spiel jetzt schon passiert, dass ich in der Drittelpause zu spät wieder reingekommen bin, weil ich einfach nicht mitbekommen habe, dass jetzt irgendwie die Mannschaft wieder reinkommt. Da wird es ja normalerweise nochmal laut mit Klatschen und hey, oder dass man eine Sirene hört oder dass man halt einen Ton drin oder eine Uhr, also eine Uhr alleine, also nicht die normale Uhr. Die normale Uhrzeit kann ich vom Handy, von einer Uhr am Arm auch, aber halt dieser Countdown, bis das Spiel wieder losgeht, da muss ich sagen, das geht mir ab. Und wenn ich draußen am Kiosk anstehe, das hatten wir sogar in der alten Halle besser, dass ich dann wenigstens noch ein bisschen was vom Spiel mitkriege, weil das auf irgendeinen Monitor übertragen wird. Diese Halle ist voll geklatscht mit irgendwelchen Monitoren, da wird es doch möglich sein. Aber wie gesagt, muss ich alles einspielen und da muss man halt jetzt mal bei der Deutschland-Cup-Pause mal Ding und falls jetzt jemand sagt, ja, ich habe das in der E-Mail reingeschrieben, in der Umfrage, dass mir das abgeht.
Ja, aber es ist ein guter Punkt, Sibi, das Thema mit der Uhrzeit, das ist jetzt nicht nur ein Zuschauerthema, das ist tatsächlich auch ein Pressevertreterthema. Die Presseräumlichkeiten sind im Untergeschoss und du fährst mit dem Aufzug nach oben auf deinen Presseplatz und du hockst ja dann auf dem Presseplatz jetzt auch nicht 17 Minuten einfach dann in den Pausen nur da, sondern du fährst ja auch nochmal runter, trinkst einen Schluck, unterhältst dich mit Kollegen, triffst dich vielleicht nochmal auf dem Umlauf mit jemandem, da ist so ein Hinweis schon auch gut. Aber auch unten im Aufenthaltsraum für die Medienvertreter sind auch Monitore, aber da ist dann auch keine Uhrzeit, die irgendwie klein mitläuft. Also deswegen, das ist, glaube ich, ein allgemeines Thema, aber würde ich jetzt auch mal behaupten, dass das etwas ist, was relativ schnell umgesetzt werden kann und wohl auch wird, ohne es jetzt zu wissen. Aber ich glaube, das ist ja, das ist auch etwas, was man über den Daily-Betrieb dann mitkriegt.
Ja. Ja.
Na?
Intro. Einlaufshow.
Das habe ich noch gar nicht aufgeschrieben gehabt. Da wollten wir auch nochmal drüber reden.
Also, jetzt wieder ein Downer.
Ich habe mit vielen Leuten gesprochen und viel Feedback dazu bekommen. Und ja, das ist wunderschön blau animiert. Ganz toll. Aber es hat halt leider A, hat es wirklich gar keinen Münchenbezug und B, hat es auch gar keinen Knalleffekt. Also, wenn man es zweimal gesehen hat, hat man es auch gesehen und dann ist gut. Wenn dieser Stier oben am Videowürfel aufstampft, dann müsste in dieser Halle zumindest mal sowas wie ein Bass spürbar sein. Aber der Sound ist meines Erachtens auch noch komplett falsch eingestellt. Also unten in der Kurve hast du quasi gar keinen Bass oder nur sehr wenig. Die Leute im Oberrang berichten mir aber, dass es so laut ist, dass man sein eigenes Wort nicht mehr versteht. Also und das nimmt dem Intro sehr viel Effekt, wenn der Sound doch eher Larifari ist. Abgesehen davon, dass ich mir halt inhaltlich eine andere... Also, es geht gar nicht so sehr um die Animation auf dem Videowürfel. Das ist, kann man so machen. Wenn man die Glocke schon abschafft, dann, dass man die da animiert und so, das kann man alles tun. Aber das, was aufs Eis projiziert wird, und das fand ich persönlich, war in der alten Halle besser als in der neuen.
Also das meiste Feedback, das ich tatsächlich zu dieser Glocke bekommen habe, ist, was soll der Scheiß? Warum machen wir die Glocke und lassen dann Hells Bells nicht spielen? Das ist so der Hauptkritikpunkt, den ich immer wieder kriege. Der zweite ist, es hat überhaupt keinen Münchenbezug. Es schafft überhaupt keine Identität zu den Zuschauern, zur Halle, zur Stadt, zur Mannschaft. Es ist halt irgend so ein Sternzeichen-Bulle, der da oben rumläuft. Und wären da nicht irgendwann mal so Helme drin, sondern da würden Formel-1-Wagen durchfahren, dann wäre es halt das Intro für oder ein Werbeding für Red Bull Racing oder irgendwas ortsunabhängiges, sage ich mal. Und das geht halt ab. Und da bin ich ja gespannt, weil es gab ja diese Videos auch mit Patrick Hager und Ding, die man so ein bisschen auch über die EHC-Insta-Seite und so. Ja, fürs Intro. Und da haben sie sich geschunden und da mit den Armen, die armen Schlittschuhe und den Berg hoch und keine Ahnung was. Kommt da noch was oder irgendwas? Und vor allem, wenn ich die Namen einzeln vorlese, dann brauche ich die Pause nicht dazwischen, dass die Spieler einzeln aufs Eis kommen, sondern dann kann ich die nach und nach durchlesen. Bloß wenn ich einen Namen rufe und dann habe ich noch 10 Sekunden Pause, bis der nächste Name aufgerufen wird, weil normalerweise sollte der Spieler ja aus... Da dürfen wir schon Tradition sagen. Ist es schon...
Ja,
aus Münchner Tradition heraus... läuft der Spieler, wenn er aufgerufen wird und von der Kurve begrüßt wird, aufs Eis. Und so ist dieses Intro oder die Spieleraufstellung auch zeitlich, es muss ja so sein. Also der wird vorgestellt und dann ist er oben noch ein bisschen eingeblendet, gibt zwar genau die Zeit, die der Spieler normalerweise braucht, um aus dem Kabinengang aufs Eis zu kommen, einmal kurz zu winken, keine Ahnung was zu machen, um den Torhüter rumzufahren und dann sich an der Linie aufzustellen und Entweder oder. Also entweder macht es das Zeug kürzer, dass das immer ein bisschen im Fluss kriegt, aber ansonsten ist das sehr einschläfernd. Wenn man da jedes Mal, oh, jetzt kommt der und dann 21, 22, 23, 24, 25. Ah, vielleicht kommt jetzt der nächste.
Ja. Vielleicht ist es damit der Videowürfel hinterherkommt.
Und dann, ja, und dann, dann. Ja, also es nimmt dieser ganzen Einlaufshow, die man, ich sage jetzt mal, in einem schnellen Kontaktsport ja durchaus gewohnterweise ein bisschen martialisch hält und dann so mit der Kurve und laut und alle nochmal so ein richtiges Einpeitschen nochmal, bevor es jetzt losgeht, dass alle nochmal laut werden und alle jetzt wissen, jetzt geht's los. Da hat die aktuelle Einlaufshow für mich jedenfalls den gegenteiligen.
Also
unter uns und da, wenn wir das mit der Mannschaft komplett einzeln machen, ich glaube in Wolfsburg und in Ingolstadt machen sie es so, oder? Aber da könnte man von den Mannschaften vielleicht noch ein bisschen was lernen, weil da geht's wirklich zack, 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 zack. Das gibt eine Steigerung, dann kommen alle rein, dann geht der Bass nochmal richtig hoch, dann gibt es ein bisschen Feuer in uns.
Also im Prinzip ist es, ganz ehrlich, ist es grafisch hübsch, inhaltlich ziemlich leer und soundtechnisch auch eher schwach. Also wie ein schlechtes Computerspiel, möchte ich fast sagen. Da war unser Glockenturm-Video, war unterhaltsamer als das, was jetzt auf Mais projiziert wird.
Und, ja gut, also da gehst du jetzt, du nimmst jetzt aber Top Level, ja. Du nimmst jetzt das Beste ever.
Okay, das Einlaufvideo letztes Jahr war auch besser.
Gut, gehen wir da. Aber das Glockenturm-Video, das war ja wirklich das allerbeste überhaupt, was wir je hatten.
2011?
Ja.
Irgendwie sowas um den Dreh?
Das war das beste Einlaufvideo ever. Was? Und da gehe ich davon aus, mach da mal eine Umfrage draus. Das wird eine ziemlich eindeutige Geschichte.
Ein, zwei Gedanken zum Thema Intro. Wir haben das Bergsteiger-Video von Patrick Hager angesprochen. Das kommt ja, glaube ich, vor dem eigentlichen Intro, wird das, glaube ich, oben auf dem Videowürfel eingespielt. Ich habe es da zumindest schon mal gesehen.
Ja, schon mal. Ja.
Wobei ich ehrlicherweise auch sagen muss, ich bin mir nicht so ganz sicher, soll das die Halle simulieren, dass er den Berg hochläuft, dass man jetzt den Gipfel mit dem Garden erreicht hat? Ich weiß es nicht genau. Künstlerisch umgesetzt ist es gut. Ich versteh die Message dahinter nicht so hundertprozentig. Der Weg von den alten Kabinen unter der Tribüne raus jetzt ist anders. Der ist ein bisschen länger. Ich glaube mittlerweile, korrigiert mich gerne, Stand jetzt läuft die Mannschaft einfach geschlossen einmal ein.
Mhm. Die stehen ja trotzdem schon davor.
Ja, es wurde quasi nachjustiert. Weil am Anfang sind sie noch einzeln reingelaufen. Jetzt glaube ich, ist es ja einmal Mannschaft durch und rein.
Mhm. Komplett. Auf Wunsch der Mannschaft.
Auf Wunsch der Mannschaft.
Ja gut, das muss jetzt aber auch, also die sollen gefälligst ihr Produkt verkaufen, hier, die Red Buller. Und ja, das ist doch wirklich so. Ja, also Entschuldigung. Und wenn das Publikum das wünscht, dass die alle nochmal einzeln auf die Bühne kommen und ihren Applaus haben will, dann kann sich der Theaterleiter, muss seinen Komparsen und seinen Leuten da unten einfach mal sagen, von wegen, so ist das jetzt. Also jetzt mal Ding, Mannschaft hin oder her. Natürlich sind die der Haupt- oder Main Act, aber im Endeffekt ist das hier ein Unterhaltungsprodukt, das verkauft werden soll. So nämlich. Und wenn das dann noch sportlich ansehnlich und ordentlich ist, dann haben sie alles richtig gemacht. Aber nur weil sich die Mannschaft wohlfühlt und dann einen Scheißdreck zusammenspielt wie gegen Düsseldorf, dann kriegst halt da drin irgendwie beim nächsten Spiel gegen Düsseldorf keine 8.000 Leute oder 9.000 Leute mehr rein. Dann sind es halt 6.000, 7.000 Leute. Da muss sich dann halt einmal eine andere Abteilung in diesem Club melden und sagen, passt mal auf, sportlich ist das zwar alles ganz schön, aber die in Fuschl, die wollen hier ein bisschen Zahlen sehen von uns.
Sollen wir damit den letzten Punkt noch anschneiden, die Zuschauerzahlen?
Ja,
bisher im SAP-Garden. Brechen wir es doch mal runter. Ich habe sie jetzt, soll ich sie uns alle nochmal einzeln raussuchen zur Sicherheit?
Nee, glaub, also kannst du ja aber.
Also wir hatten zwei aus, klammern wir mal das Sabres-Spiel aus. Wir gehen jetzt rein auf die Zuschauerzahlen der ersten Spiele. Gegen Wolfsburg, ausverkaufte Hütte, 10.796. Gegen Berlin, 10.120. Gegen Köln, 8.079. Und gegen Düsseldorf, 9.223. So, was sagen wir dazu?
Deutlich mehr wie in der alten Halle. Deutlich mehr.
Sehr gut, Sebi. Sehr gut.
Da kannst du halt jetzt auch echt nicht widersprechen.
Nee, sind mehr als in der alten. Und weniger als in Köln. Aber ja, was sagen wir dazu? Also, Mai, du hattest halt sowas wie Wiesen und viele Heimspiele hintereinander und hast auch nicht immer gut Eishockey gespielt. Ich denke, dass die Zahlen so ganz ordentlich sind, aber die Frage ist, wie hältst du sie auf Dauer so? Also ich glaube immer noch, der Hauptkritikpunkt ist das Premium, ist, dass der Premiumpreis im Moment nicht zum Nicht-Premium-Produkt passt und dass sich die Leute halt schon überlegen,
da geh ich mit.
Wo gebe ich mein Geld aus?
Wir reden davon, dass wir einen Zuschauerschnitt haben von 9.555. Das ist eine Auslastung von 88,5%. Und der letzte Schnitt des EHC Rapper München, der war bei knapp 5.100, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
Ja, aber da hattest du halt jetzt auch schon die Student Hockey Night, du hattest schon Family Day, also du hast schon dieses übliche Publikum-Abgreifprogramm hattest du schon. Also das heißt, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Die Leute kommen in die Halle, weil die Halle toll ist. Oder sie kommen in die Halle, weil das, was sich da abspielt, toll ist. Im Optimalfall finden sie beides toll.
Aber jetzt mal ein Ding, du hattest 5 Heimspiele in 2 Wochen.
Ja, das ist nämlich der Punkt. Also da überlegst du halt dann, also ganz ehrlich, es ist jedes Mal ein Haufen Schotter, der da drauf geht.
Vor allem, es sind ja keine Stehplätze. Die Stehplätze sind ja weg. Das heißt, also es ist ja jetzt dieser ganz große Unterschied zu den letzten Jahren. In den letzten Jahren hattest du ja immens viele Stehplätze, die du bis kurz vorher noch voll klatschen konntest, mit einem relativ, in Anführungszeichen, angenehmen Eintrittspreis. Und da nehme ich jetzt einmal die Vollzahlkarte Stehplatz einfach mit rein. Natürlich wissen wir alle, es gab ja diese Zusatzangebote, eben auch Student Hockey Night. Und jetzt, wenn du zu diesen Spielen gehst, also gegen Düsseldorf war es jetzt dann schon einigermaßen günstiger, auch mit der Student Hockey Night. Aber wenn ich jetzt dann auf einen Sitzplatz wechseln soll, selbst, und ich habe jetzt keine Dauerkarte, ich gehöre jetzt nicht dazu, ich kann ja da nicht jedes Mal 50 flocken lassen. Also jetzt mal Ding, 250 Euro Eintritt alleine, wenn ich alleine dahin gehe, 250 Euro in 2 Wochen, das muss ich mir schon leisten wollen, mögen. Plus Bier, plus Essen, plus 1,5 Stunden in der Parkhafe warten, bis ich wieder wegkomme.
Ja, die Parkhafe ist auch so ein Thema, die ist, finde ich, auch viel zu teuer übrigens, aber.
Ja.
Die ist auch mit Ein- und Ausfahrt auch eher schwierig.
Ja.
Ja. Aber da ist dann auch eine Olympiapark GmbH, glaube ich, hängt da noch mit dran.
Ich schaue jetzt gerade mal auf das Augsburg-Spiel. Und da gibt es halt schon auch noch viele Plätze, ne? Es ist das erste Derby. Es gibt noch sehr, sehr viele Plätze, aber halt dann Unterrang, Sitzplatz, 60 Euro das Ticket.
Ja. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, bei dem, was mir das Team, die Red Bulls geboten haben, hier, um es mal so, Ich will ja noch gar nicht mal Team sagen an der Stelle, wenn ich jetzt wieder auf die letzten Spiele gegen Augsburg zurückdenken muss, weil das war frech. Das war kein Team, das war eine Zumutung. Und dafür soll ich dann 60 flocken, damit ich mich wieder mit 7 Toren in einem erwartbaren Topspiel von meinem Erzfeindgegner demütigen lassen muss. Jetzt mal ganz ernsthaft. Wie gesagt, aber dieses Spiel, wir haben es vorher schon gesagt, das wird, das ist das wahre Entscheidungsspiel diese Saison für das Team, für die Fans, für die Halle.
Aber jetzt mal unter uns, also ich bin ja nun auch einer, also wir sind ja der harte Kern der Eishockey-Fans hier, also ein Teil der harten, des harten Kerns der Münchner Eishockey-Fans. Und ich gebe viel Geld für Auswärtsfahrten und so weiter aus. Aber mir wird niemals einfallen, für ein Hauptrundenspiel gegen Augsburg 60 Euro zu bezahlen. Niemals.
Ja, das Publikum hat man sich halt erhofft, dass das zahlt, aber die wollen halt dann auch die wollen halt dann noch mehr die Ergebnisse sehen als Ding. Da wird dann schon erwartet, dass man nicht nur gegen Augsburg, Düsseldorf, Straub, na gut, die nehmen wir jetzt mal raus, da hat sich vielleicht ein bisschen rumgesprochen, dass die gelegentlich Eishockey spielen können. Da wird halt aber auch erwartet, dass das eine klare Angelegenheit wird. Ja. Also ich meine, bei der Preiskalkulation, da spreche ich den ganz normalen Münchner Sportfan an, der im Normalfall irgendwelche die roten Sachen trägt. Und das dann aber auch für sein Eintrittsgeld hier ordentlich was sehen möchte und danach noch jubelnd klatschen seiner Münchner arroganten Vormachtstellung, wir sind besser wie alle anderen, der will da ordentlich einen Sieg sehen. Und mindestens einmal einen Sieg. Das ist ja mal die Mindestanforderung, dass du dieses Scheißspiel auch gewinnst. Am besten muss das halt auch noch ordentlich sein und zum großen Gusto gehört, wenn es eine ordentliche Klatsche für den Gegner wird. So, das sind die Leute, die 60 Euro für ein Hauptrundenspiel da unten bezahlen. Das ist die Anforderung, das wollen die haben dafür. Das fordern die ein dafür in München. Da kannst du dich jetzt wieder mit ganz Eishockey Deutschland kläglich drüber diskutieren, dass das ja ganz böse und schlimm ist und dass die Münchner arroganten Erfolg verwünden. Aber es ist halt einfach so. Es ist so. Man kann es doch ganz einfach mal sagen. Das ist das Publikum, das du mit den Preisen auf den Plätzen ziehen möchtest. Und dann sind wir wieder beim Anfangspunkt, das Zitat, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, dass auch der Egel angesprochen hat, wenn du so eine Halle so bespielen möchtest, wie es geplant ist, dann musst du halt da die Mannschaft hinstellen, weil dann müssen auch die Leistungen passen, die da dargeboten werden. Weil nur wegen der Halle zahlt keiner einen Haufen Schotter Eintritt da drin. Vielleicht einmal, wenn es gut läuft.
Und im Optimalfall, ich weiß gar nicht, wer es letztes Mal gesagt hat, aber das stimmt natürlich, im Optimalfall ziehst du solche Leute auch noch, indem diese Mannschaft aus ihrer Heimatstadt kommt und nicht aus Red Bull. Also sprich, indem du da mal ein bisschen auch noch Münchenbezug in diese Halle kriegst.
Die Entität, ja, ich weiß, die These habe ich irgendwann mal aufgestellt, aber das ist, weiß ich nicht, ob sie das irgendwann...
Also, das ist schon viel, was man den Leuten im Moment in Anführungszeichen zumutet, dafür, was sie ihr Geld da lassen sollen.
So, ich hätte ganz gerne irgendwie noch einen positiven Dreh, bevor wir jetzt diesen Stammtisch, der erwartet lang geworden ist.
Schlappe 60 Euro, Schnapper. Direkt neben der Gästekurve, besser kann man ja nicht sitzen.
Also, das war heute ein langer, intensiver Stammtisch. Wir haben viele Themen beleuchtet. Gehen wir doch damit raus, es ist eine Entwicklung zu sehen. Und wir sind gespannt, wie die Entwicklung weitergeht. Es wird nachjustiert. Es wird an Schrauben gedreht. Es werden Schrauben festgezurrt. Es werden vielleicht Türen geöffnet. Und das ist schön. Und jetzt sind wir erstmal gespannt, was die nächsten Wochen bringen. Der EHC Rapper München hat einen Interims-Cheftrainer. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Der Auftakt war schon mal sehr solide. Und wir werden es genau verfolgen. Habt ihr noch was ihr loswerden wollt?
Ja, wenn es Uwe Krupp oder Pavel Groß sind, dann war das mein letzter Podcast.
Ja, dann haben wir auch wirklich ein Problem, die Halle voll zu kriegen, glaube ich. Das kann den Leuten ja, glaube ich, nicht mehr verkaufen. Nee. Nö, ich glaube, das war es eigentlich im Großen und Ganzen.
Dann lassen wir es dabei bleiben. Verweisen natürlich auf die Radio Oberwiesenfeld Overtime. Nach jedem Spiel die kleine Zusammenfassung inklusive Pressekonferenz. Da bleibt ihr auf dem Laufenden. Das heißt, Packmas und Radio Wiesenfeld Overtime im Duo und ihr seid bestens informiert. Ansonsten verweisen wir auf Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky Threads. Lasst da gerne ein Like da. Abonniert diesen Podcast auf dem Podcatcher eurer Wahl, wenn ihr dann noch Zeit habt für eine kleine Sternebewertung, die möglichst hoch ist, dann freut uns das noch mehr. Ansonsten Feedback, Ideen, Fragen, Anregungen an team@packmas.de oder an uns auch jeweils persönlich im Stadion oder an die persönliche E-Mail-Adresse. Und ja, dann bleibt mir nur Danke zu sagen. Nochmal an den Robert, der in der ersten Viertelstunde mit dabei gewesen ist, für die Einblicke über den Tellerrand hinaus. An euch beide, meine Lieben, ich glaube, den mittlerweile, ich weiß nicht, wahrscheinlich der längste Podcast seit langen Zeiten, aber es war, glaube ich, notwendig.
Denke auch, ja.
Sag da ein herzliches Dankeschön dafür. Und dann bleibt uns einfach noch zu sagen, wir verbleiben mit den besten Grüßen von Münchens Eishockey-Stammtisch. Bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt optimistisch, bleibt neugierig und ihr wisst es, vor allem eins, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas.